Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Wer viel Geld hat, könnte auch viel für die Umwelt übrig haben, könnte man meinen. Aber es läuft oft genau andersherum. In Deutschland liegt der Ausstoß an Treibhausgasen pro Kopf bei 10 Tonnen jedes Jahr. Bekanntlich ist schon das viel zu viel. Viele Millionärinnen und Millionäre kommen dafür aber auf Hunderte von Tonnen, manche Superreiche sogar auf Tausende. Eine Dimension von Reichtum ist offenbar der Schaden für das Klima. Wie es um die Emissionen der Superjachten steht, mit denen viele Stars zu den Filmfestspielen nach Cannes gefahren sind, das erfahren Sie gleich. Anschließend ein Interview zum Thema Fernwärme. Das Potenzial ist größer als gedacht. In der Europäischen Union wächst der Widerstand gegen weitgehende Naturschutzauflagen für die Landwirtschaft. Auch das ist ein Thema heute. Und zum Schluss der Selbermacht-Tipp, wie jeden Freitag. Unser Autor Moritz Metz hat die Herstellung von Joghurt ausprobiert. Sehen und gesehen werden, das steht im Zentrum bei den Filmfestspielen in Cannes. Im Hafen von Cannes liegen viele Yachten, luxuriös und repräsentativ. Auch die werden gern vorgeführt, für die Verbrauchsdaten gilt das allerdings nicht. Reiche und Superreiche heizen mit Luxuskonsum die Klimaerwärmung weit überproportional an. Klimaaktivistinnen und Aktivisten haben die Emissionsdaten von Superjachten am Rande der Glitzershow unter die Lupe genommen. Niklas Mönch mit den Ergebnissen.
Yeah, you want me to move?
Wendemanöver im Hafen von Cannes. Eine Yacht mit belgischer Flagge hat einen Liegeplatz an der Promenade ergattert. Doch davor muss noch Luigis Beiboot umgeparkt werden. Er wartet hier auf seine Auftraggeber. Sie sind auf Landgang. Mit seinem 13,5 Meter langen Luxusschlauchboot bringt er sie später zu ihrer Superjacht, die auf dem offenen Meer ankert. Seit 5 Jahren ist der Südafrikaner Skipper.
We're not allowed to say who we work for.
Doch auch wenn er nicht sagen darf, für wen er arbeitet, gibt es ein klares Profil.
Having it be celebrities, having it be people with loads of money, of course.
Prominente Menschen mit sehr viel Geld, die vor allem eins wollen: absolute Privatsphäre. Eine Yacht ist ein Ort, wo sie keine Paparazzi verfolgen können. Sie sind außer Reichweite, weg von den sozialen Netzwerken. Sie können dort frei sein, ihr Leben genießen. Niemand macht dort Fotos von ihnen. Die Freiheit der einen auf Kosten der anderen. So sieht es das französische Umweltkollektiv Yacht CO2 Tracker. Denn Superjachten sind extrem klimaschädlich. Die kleineren verbrauchen etwa 300 Liter Sprit pro Stunde, die größeren mehrere tausend, erklärt ein Mitglied, das anonym bleiben möchte. Die Methode haben sie sich bei einer Twitter-Seite abgeguckt, die die Emissionen des Privatjets des reichsten Franzosen, dem Louis Vuitton-Chef Bernard Arnault, publik gemacht hat.
Les gros bateaux ont besoin d'un sont obligés d'avoir un équipement de sécurité qui s'appelle un AIS.
Große Schiffe sind verpflichtet, eine Sicherheitsausrüstung zu haben, das AIS, Automatic Identification System. Das ist ein kleines Funksystem, das auf dem Schiff installiert wird und alle 2 Minuten seine Position, seinen Kurs, seine Kennung und seine Geschwindigkeit an die umliegenden Schiffe sendet. Diese Daten sind öffentlich zugänglich. Für Luxusjachten können wir auch die Daten der Hersteller abrufen. Dadurch wissen wir, welcher Motorentyp eingebaut ist. Mit ein paar Klicks kann er so den CO2-Ausstoß einer 78 Meter langen Superjacht im Hafen von Cannes ausrechnen. Angenommen, der Besitzer des Schiffs feiert bei laufendem Motor auf seinem Boot Silvester. Dann hätte er schon um 0.53 Uhr sein jährliches CO2-Budget aufgebraucht. Zugrunde gelegt ist dabei ein Budget von 2 Tonnen pro Jahr, wobei inzwischen klar ist, dass die Emissionen sogar auf Null liegen müssen. Die Yacht CO2-Tracker möchten mit ihrer Arbeit auch politisch ein Zeichen setzen. Wir erwarten von der Mehrheit, dass sie sich anstrengt, um sogar unter die 2 Tonnen pro Person pro Jahr zu kommen. Dafür, dass dann wenige Menschen, aber Milliardäre, einen gigantischen CO2-Fußabdruck haben können. Auch für Gregory Sall stehen die verursachten Umweltschäden in keinem Verhältnis. Der Soziologe hat ein Buch über Superjachten geschrieben.
La dégradation.
Der Schaden an der Umwelt ist total. Er ist gleichzeitig atmosphärisch durch die CO2-Emissionen, maritim durch ins Meer geleitete Waschmittel und submarin durch die Schädigungen der Flora des Meeresbodens durch ihre Anker. Das ist besonders flagrant, wenn man bedenkt, dass nur sehr wenige Menschen davon profitieren. Das ist problematisch, da es in der Tat nur eine sehr kleine Anzahl von Menschen ist, die erhebliche Schäden verursacht.
Qui crée des dégâts tout à fait considérables.
Doch das Geschäft mit Superjachten wächst, trotz aller Krisen. Vor 10 Jahren befanden sich etwa 690 Superjachten in Bau, 2021 waren es 820.
Superjachten mit superhohen CO2-Emissionen, das war ein Beitrag von Niklas Mönch. Alle Städte und Gemeinden sollen herausfinden, wie ihre Bürgerinnen und Bürger heizen. Die Gesetzespläne zur Datensammlung sind in dieser Woche bekannt geworden. Wir haben gestern darüber berichtet. Die Daten sollen vor Ort Entscheidungshilfen liefern in der Frage, wo sich Nah- und Fernwärme rechnet und wo künftig Wärmepumpen oder andere klimaverträgliche Alternativen die Wärmeversorgung übernehmen sollen. Wie groß ist eigentlich das Potenzial für Wärmenetze? Dr. Thorsten Ebert beschäftigt sich mit dieser Frage an der Universität Kassel und in der Beratungsfirma Concept Energy, einer Ausgründung der Universität. Der Anteil der Fernwärme am Wärmemarkt in Deutschland liegt derzeit bei 14%, also eher unter ferner Liefen. Und ich habe Thorsten Ebert gefragt, inwieweit es sinnvoll ist, diesen Anteil im Zuge der Wärmewende zu steigern.
Das ist sehr sinnvoll und wir gehen davon aus, dass es zu einer Vervielfachung des Anteils kommen wird. Und dazu braucht es dann auch strategische Pläne, weil das nicht einfach nur eine kleine Ergänzung des aktuellen Systems ist, sondern in dem Zusammenhang auch die Gasnetze weitgehend ersetzt werden müssen.
Können Sie eine ungefähre Zahl sagen, worauf das hinauslaufen könnte? Ist es die Hälfte oder weniger oder mehr?
Ich kann das mal an einem Beispiel machen. Es gibt in der Stadt Kassel ein Projekt dazu schon seit längerem. Und die Stadt Kassel hat bisher etwa einen Wärmenetzanteil von 20%. Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung, die hier erstellt worden ist, gehen wir davon aus, dass das in Richtung 60-70% gehen wird. Das ist so die Situation, die man in vielen Großstädten in Deutschland finden wird in Zukunft. Und gleichzeitig gehen wir aber auch davon aus, dass in vielen kleineren Orten, durchaus auch Orten mit 1.000, 2.000 Einwohner, Fernwärme- oder Nahwärmenetze neu aufgebaut werden.
Erneuerbare Energien sollen ja auch bei der Fernwärme als Energiequelle, als Wärmequelle dienen. Was kommt da alles in Frage?
Ja, da haben wir eine große Bandbreite, viele Möglichkeiten. Das ist die Solarthermie, die dann natürlich Speichermöglichkeiten braucht, weil die Solarthermie insbesondere im Sommer eingesammelt werden kann, der solare Wärme. Wir haben das Thema Geothermie, wir haben Wärmepumpen, die dann nicht nur in Form der Einzelwärmepumpen, über die im Moment viel diskutiert wird, die also direkt neben dem Gebäude stehen, aufgebaut werden müssen, sondern auch in Form von Großwärmepumpen. Das wiederum können Luftwärmepumpen sein oder Flusswärmepumpen. Große Potenziale sehen wir im Bereich der Abwärme aus der deutschen Industrie. Und sicherlich wird auch die Biomasse zumindest in den nächsten Jahrzehnten eine Rolle spielen, die dann allerdings auch begrenzt werden muss, weil wir natürlich auch nur begrenzte Flächen zur Verfügung haben, um Biomasse zu produzieren, die dann in Energie umgewandelt werden wird. Das ist so der Rahmen. In großen Städten haben wir häufig noch Müllverbrennungsanlagen, deren Abwärme man nutzen kann. Und insgesamt sind wir doch recht optimistisch, dass dieses Gesamtpotenzial ausreichen wird, um Deutschland auf erneuerbare Wärmeversorgung umzustellen.
Warum wird das Potenzial denn bisher so wenig ausgeschöpft? Das steht ja eigentlich zum Teil auch schon länger zur Verfügung.
Ja, bisher war natürlich die Situation, dass wir relativ niedrige Gaspreise hatten, zumindest im Durchschnitt. Auch da gab es ja immer mal wieder Spitzen. Und die Gasversorgung ist eine etablierte Versorgung. Die gibt es jetzt auch noch nicht ewig, aber die ist so in den 70er, 80er Jahren in Deutschland sehr stark ausgebaut worden. Die ist ergänzt worden, insbesondere in großen Städten und mittleren Städten, um Wärmenetze. Und da haben wir einfach ein fest etabliertes System, was eine Infrastruktur hat, die natürlich gut funktioniert hat. Und dagegen anzugehen mit Technologien, die sich ja teilweise auch erst in den letzten Jahren entwickelt haben oder deutlich weiterentwickelt wurden, also etwa Wärmepumpen, aber auch Solarthermie, Geothermie, war relativ schwierig. Jetzt sehen wir, dass es mit der Gasversorgung doch auch ein paar Herausforderungen gibt. Zum einen steigen die Preise und die werden auch dauerhaft höher bleiben als vor der Krise. Vielleicht nicht so hoch, wie wir das im letzten Jahr gesehen haben. Aber die Preise, die wir vor der Krise hatten, werden wir auch nicht wiedersehen. Und natürlich wissen wir, dass mit fossilen Energien es nicht möglich sein wird, den Klimawandel so einzudämmen, wie es die Ziele vorgeben.
Die Fernwärme gilt als ziemlich teuer. Das hört man auch immer wieder, wenn man mit Fernwärmenutzerinnen und Nutzern spricht. Zu Recht?
Nein, also das gilt jetzt schon in vielen Fällen nicht. Häufig ist das Problem, dass der Vergleich nicht richtig gemacht wird. Der Vergleich findet häufig allein auf Basis der Preise pro Kilowattstunde statt. Und es wird dann gerne vergessen, dass ich ja für meine Gasheizung auch vorher eine Investition in einen Gaskessel hatte, der auch gewartet werden muss. Ich habe Schornsteinfegerkosten, dass diese Fixkosten, die ich natürlich nur einmal alle 20 Jahre habe, die werden dann häufig vergessen in der Gesamtkalkulation. Und wenn ich einen Gesamtvergleich mache, waren Fernwärmenetze in dem Rahmen, in dem wir sie bisher kannten, durchaus wettbewerbsfähig auch zu Gasversorgung oder Ölversorgung.
Die Bundesregierung plant jetzt ein Gesetz zur Datensammlung für die Wärmeversorgung. Das wird zum Teil kritisiert als Heizungspolizeigesetz. Ist diese Datensammlung nötig und was muss vor allem gesammelt werden?
Die Datensammlung ist nötig. Ich kann auch den Vergleich mit Polizeigesetz und solchen Sachen überhaupt nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, warum da so Stimmung gemacht wird. Die Daten, um die es da geht, die werden ja an verschiedenen Stellen jetzt auch schon verwendet. Und die Daten, die eingesammelt werden sollen, werden vor allem für die sogenannte kommunale Wärmeplanung gebraucht. Und es geht letztlich um die Verbrauchsdaten, gebäudebezogen. Also für jedes Gebäude muss ich den aktuellen Wärmebedarf kennen, um dann auch herauszufinden, wie der sich in Zukunft entwickelt. Ich brauche Informationen zur jetzigen Heizung, Heizungsart, Größe und so weiter und auch zu den Gebäudedaten, um eine wirklich konzeptionelle Herangehensweise für eine Wärmeplanung zu machen. Und in diesem Zusammenhang gelten natürlich die üblichen Datenschutzregelungen, also das, warum das in einen Vergleich mit irgendeiner Form von Überwachung gezogen wird, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Wenn das Potenzial der Fernwärme so groß ist, wie Sie das schildern, ist es dann ein Fehler für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, jetzt schnell eine Wärmepumpe einzubauen, wenn dann möglicherweise demnächst ein Wärmenetz kommt?
Also ich würde bei allen Investitionen, die was mit Energie zu tun haben in mein Gebäude im Moment, sehr genau im Vorfeld überlegen, was der richtige Weg ist. Es kann durchaus Fälle geben, in denen es Sinn macht, jetzt auch kurzfristig eine Wärmepumpe einzubauen. Das gilt vor allem dort, wo absehbar kein Wärmenetz hinkommt. Und natürlich gilt es dort, wo die Gebäudesubstanz den Einbau einer Wärmepumpe ermöglicht, was ja insbesondere voraussetzt, dass der Energiebedarf nicht zu hoch sein darf. Und wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Jahren einen sehr systematischen Ausbau der Wärmenetze sehen werden. Und überall, wo Wärmenetze entstehen, ist die klare Empfehlung, sich an ein Wärmenetz anzuschließen. Das heißt, wenn ich heute weiß, dass innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre in meiner Stadt, da wo ich wohne, ein Wärmenetz entwickelt werden soll, würde ich jedem dazu raten, abzuwarten, im Zweifel die alte Heizung einfach noch ein paar Jahre weiter zu betreiben, wenn die nicht vollständig kaputt geht und auch nicht unbedingt jetzt schon in andere erneuerbare Technologien zu investieren. Denn wichtig für die Wärmewende insgesamt ist, dass wir das maximal effizient machen. Und da, wo Wärmenetze sind, ist es halt natürlich ein Problem, wenn schon viele Gebäudeeigentümer eine individuelle Lösung getroffen haben, damit der Anschlussgrad an das Wärmenetz sinkt und damit dann gleichzeitig wieder die Kosten für alle anderen und das Gesamtsystem steigen.
Das heißt aber doch auch, die Bundesregierung würde besser noch ein bisschen damit warten, momentan noch teure Heizungstechnologien wie die Wärmepumpen flächendeckend vorzuschreiben.
Ja, die werden ja auch nicht flächendeckend vorgeschrieben, sondern was im Moment diskutiert wird, ist das Verbot von fossilen Energieträgern für die eigene Heizung, beziehungsweise das Verbot, die neu einzubauen. Es ist ja nicht so, dass es verboten wird, die zu betreiben, wenn ich eine habe. Und Der Hintergrund dafür ist, dass wir mit diesen Energieträgern natürlich die Klimaschutzziele nicht erreichen können.
Das Interview mit Dr. Thorsten Ebert von der Universität Kassel haben wir heute Vormittag aufgezeichnet. Naturschutz und Agrarpolitik leben in einem natürlichen Spannungsverhältnis. Die Landwirtschaft beharrt auf dem umfassenden Einsatz von Pestiziden und Düngern. Die Naturschützer wollen sie so wenig wie möglich eingesetzt wissen, um dem Artensterben entgegenzuwirken. Die EU-Kommission hat ein Konzept für die Entlastung der Natur vorgelegt, doch das wird derzeit von den konservativen Fraktionen im EU-Parlament unter Beschuss genommen. Caroline Born dazu.
Keine neuen Umweltvorschriften von der EU. Der belgische Premierminister will dafür die Stopptaste drücken.
Auf den Pause-Knopf zu drücken, aber nicht für CO2.
Die Pause bezieht Alexander De Croo ausdrücklich nicht auf die CO2-Reduktionsziele. Doch darüber hinaus soll erstmal Schluss sein mit den vielen Regeln. Konkret nennt er ein EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Und ist nicht allein. Auch der französische Präsident hat Anfang Mai eine europäische Regulierungspause für den Bereich Umwelt und Klima gefordert. Allerdings erst für die Zeit nach den Europawahlen. Macrons und De Croos liberale Parteien gehören zur gleichen Gruppe im EU-Parlament. Dort ist es vor allem die Europäische Volkspartei, die gegen neue Umweltauflagen Sturm läuft. Zu ihr gehören CDU und CSU. Ihre Forderung lautet, keine neuen Gesetze, gerade wenn sie die Landwirtschaft betreffen.
Lasst unsere Bauern jetzt einfach mal arbeiten. Lasst sie einfach mal gesunde Nahrungsmittel produzieren.
Manfred Weber, CSU-Politiker und Chef der Europäischen Volkspartei, setzt eine Duftmarke vor den Europawahlen in gut einem Jahr. Dass die Bauern eine entscheidende Wählergruppe sein können, hat sich in den Niederlanden gezeigt. Am Erfolg der Bauernbürgerbewegung bei den Provinzwahlen im März. Nach Protesten gegen die Stickstoffgrenzwerte der niederländischen Regierung. In Brüssel dürfte das der Europäischen Volkspartei, kurz EVP, einen Schrecken eingejagt haben. Sind sie doch auf Wähler im ländlichen Raum angewiesen. Und die will man gerade nach der Agrarreform nicht noch mehr überfordern, sagt Norbert Linz, CDU.
Ich glaube, dass viele Kolleginnen und Kollegen sehen und merken und spüren in ihren Gesprächen daheim, dass da teilweise auch Existenzsorgen da sind, dass da teilweise Verzweiflung da ist. Ich habe letzte Woche auch in weinende Bauerngesichter gesehen.
Da hat Linz die Niederlande besucht. Er ist Vorsitzender im Landwirtschaftsausschuss. Dort haben die Abgeordneten gegen das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur gestimmt, genauso wie im Fischereiausschuss. Dabei wirkt das geplante Gesetz eher harmlos. Wälder aufforsten, Seegras auf dem Meeresboden wieder anpflanzen oder Moore wieder vernässen. Solche Maßnahmen soll es bis 2030 auf einem Fünftel der Land- und Meeresgebiete der EU geben. Die EU-Kommission hat den Vorschlag vergangenen Sommer vorgelegt und betont seitdem, direkte Beschränkungen für die Bauern gibt es keine. Nach Angaben der Kommission kommt es der Landwirtschaft sogar zugute, etwas dagegen zu tun, dass die Bestäuberpopulation zurückgeht und 60% der Böden in keinem guten Zustand sind. Davon will die EVP nichts wissen. Die Ernährungssicherheit sei durch das Gesetz bedroht. Denn Bauern würden 10% weniger Ackerland bewirtschaften können, kritisiert Esther de Lange. Und welche Folgen hätte das für die Preise und die Inflation in Europa? Noch im vergangenen Jahr hat die Niederländerin maßgeblich dazu beigetragen, die Reform des Emissionshandels, das Herzstück des Green Deal, über die Ziellinie zu bringen. Nun sieht es so aus, als setze sich die EVP vor allem dafür ein, die noch nicht ausverhandelten Gesetze des Green Deals zu blockieren. 2019 hat ihn die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei ihrem Amtsantritt ausgerufen. Die EVP stellt sich nun also gegen ihre Parteifreundin. Für die Grünen-Politikerin Jutta Paulus kommt das wenig überraschend.
CDU/CSU in der EU haben immer mit dem Green Deal gefremdet.
Für alles jenseits der CO2-Reduktion, also Luftreinhaltung, Kreislaufwirtschaft oder die Artenvielfalt, hätten die Konservativen noch nie viel übrig gehabt, sagt die Grüne. Verwässert hätte die EVP die entsprechenden Gesetze schon immer. Neu sei die Blockadehaltung. Ob die Folgen hat, zeigt sich Mitte Juni im zuständigen Umweltausschuss. Hier könnte die EVP das Gesetz absägen. Sicher zählen kann sie dabei auf die Stimmen der beiden Fraktionen rechts von ihr. Das Zünglein an der Waage könnten die Liberalen sein, die in der Frage gespalten sind. Mit dem französischen Präsidenten Macron und dem Belgier De Croo haben sich zwei ihrer Regierungschefs bereits dagegen gestellt.
Ein Beitrag von Caroline Born.
Deutschlandfunk. Selber macht Tipp.
Wenn Milch lange warm steht, dann wird sie sauer. Dickmilch entsteht und die schmeckt durchaus, vor allem mit Zucker und Zimt. Das ist allerdings eher ein Rezept vergangener Jahrzehnte, als die Milch noch nicht so konsequent haltbar gemacht wurde wie heute, funktionierte das bei Gewitterluft vor allem besonders gut. Heute gibt es meist Joghurt, doch auch den kann man selbst herstellen. Moritz Metz hat es ausprobiert.
Ich habe bisher noch niemanden gefunden, den man nicht geschmeckt hat. Wobei ich sagen muss, mir ist überhaupt noch nie einer misslungen. Noch gar nie.
Für den Selbermacht-Tipp. Da vermische ich heute in meiner Küche Joghurt mit Haarmilch. Und zwar, weil unser Hörer Peter Schwarz aus Sigmaringen von der Schwäbischen Alb uns eine E-Mail geschrieben hat an selbermachtipp@deutschlandfunk.de mit dem Tipp, das mal auszuprobieren, Joghurt selber machen. Das ist nicht nur günstiger, sondern auch viel leckerer, schmackhafter und gesünder dürfte es auch sein. Das hat er mir am Telefon erzählt.
Ich bin inspiriert worden von den südeuropäischen Joghurts, Griechenland und so. Türkische Joghurts, die haben Geschmack, muss man mögen, klar. Und den züchte ich mir in dem Fall durch die lange Fermentierungszeit selber. Ich nehme Haarmilch, weil die Milch sollte ja selber keine Keime mehr enthalten und die Haarmilch ist sterilisiert. Und dann brauche ich natürlich einen Ansetzjoghurt mit lebenden Joghurtbakterien.
Ich verrühre jetzt hier mit dem Schneebesen etwas Haarmilch und einen probiotischen Joghurt. Ungefähr 100 Gramm Joghurt, 400 Milliliter Milch. Es könnte auch ein Verhältnis von 1:7 sein. Und packt das jetzt hier in einen Reiskocher, der auch eine Joghurtfunktion hat. Unser Hörer Peter Schwarz, der hat noch eine andere Methode dafür.
Ich verteile den Ansetzjoghurt auf 2 bis 3 Joghurtgefäße, 1 Liter Joghurteimer. Dann schütte ich ungefähr 1 Liter Haarmilch, verteile ich auf diese 3 Eimer, verrühre das sehr gründlich. Und dann kommt die restliche Haarmilch hinzu, bis die Becher weitgehend voll sind. Dann wird es nochmal gründlich verrührt, Deckel drauf und dann kommt das Ganze in den Backofen bei 40 Grad, circa 12 bis 18 Stunden. Je länger die Sache fermentiert, umso aromatischer, umso kräftiger, umso säurehaltiger wird der Joghurt.
Zurück in meiner Küche. Der Reiskocher hat jetzt das Ganze über 9 Stunden beheizt.
Meiner Ansicht nach viel zu wenig.
Ich öffne jetzt mal und tatsächlich, die einstige Milch vorher hat schon eine ganz andere Konsistenz angenommen. Ich gehe da jetzt mal mit dem Löffel rein und probiere. Wow, das wirklich richtig leckere Joghurt ist natürlich noch ein bisschen warm. Den packe ich jetzt noch in den Kühlschrank, um abzuwarten, wie das Ganze dann, wenn es noch nachreift, erst richtig schmeckt und ob der Joghurt auch noch fester wird. Ich frage mal bei Peter Schwarz nach.
Das könnte irritieren am Anfang, wenn man diesen Joghurt dann rausstellt und man würde den Deckel aufmachen, dann sieht man, der ist noch flüssig, auch nach diesen 16 Stunden. Möglichst nicht zu viel bewegen, runterkühlen lassen, dann, wenn er kalt ist, ist er auch fest, stichfest.
So, guten Morgen. Der Kühlschrank wird wieder geöffnet. Und hier ist jetzt dieser Kunststoffbecher mit dem nachgereiften Joghurt. Und das sieht ja schon ganz fest aus. Mal probieren. Ja, sehr lecker. Das ist wirklich Joghurt, wie man ihn sonst nicht kriegt. Hat eine tolle Säuerlichkeit, aber auch nicht zu stark. Man schmeckt auch nichts mehr von diesem Haarmilchgeschmack. Da könnte man das noch mehr essen. Joghurt jedenfalls lässt sich einfach selber machen. Man braucht nur eine Starterkultur, Haarmilch und ungefähr 40 Grad, dann schmeckt das Ganze wirklich lecker, hält sich auch lange, sagt Peter Schwarz.
Wir haben einen Kühlschrank, der hat ein Kaltfach, das liegt zwischen 0 und 3 Grad plus, da stelle ich den dann rein. Einen lasse ich im normalen Kühlraum bei 7 bis 8 Grad, den ich dann immer esse, und die anderen, die sind da drin und da hält der mehrere Wochen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der irgendwie noch nachfermentiert.
Das heißt, Sie sagen, man spart Geld und auch Ressourcen.
Absolut, weil vor diversen Krisen konnte man ja Joghurt für, was weiß ich, 30 Cent zum Teil kaufen. Ob einem der geschmeckt hat, steht auf dem anderen Blatt. Mittlerweile, soweit ich das beurteilen kann, gibt es diese extrem preisgünstigen Milchprodukte in der Regel nicht mehr. Gott sei Dank.
Soweit der Selbermacht-Tipp. Wenn Sie einen Tipp haben für ein tolles Wochenendprojekt, dann machen Sie es wie Peter Schwarz und schreiben Sie uns eine Mail an selbermachtipp@deutschlandfunk.de und vielleicht hören wir uns dann bald hier Freitag um 11:55.
Der Selbermacht-Tipp von Moritz Metz. Unsere Sendung Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Der Bundestag verabschiedet die Pflegereform. Darum geht es gleich unter anderem in den Informationen am Mittag mit Theo Geers am Mikrofon.